Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio herzlich willkommen. In dieser Fazitstunde kommen wir weit in der Welt herum. Wir berichten vom Filmfestival in Shanghai, von einer Theateraufführung in Kinshasa, der Hauptstadt des Kongo. Aus Paris hören wir gleich, wie zwei Arbeiten des schwedischen Star-Choreografen Mats Eck gelungen sind. Der hatte sich eigentlich schon von der Bühne verabschiedet. Und dann machen wir noch Station im Folkwang-Museum in Essen und beim Chopin-Festival in Hamburg. Mats Eck gehört zu den wichtigsten Choreografen weltweit, doch der Schwede hatte 2016 seine Werke zurückgezogen und angekündigt, nicht mehr choreografieren zu wollen. Doch nun hat der 74-Jährige seine Meinung geändert und die Tanzszene wird's mit großer Freude vernommen haben. Mats Eck kehrt auf die Bühne zurück. An der Pariser Oper hat er am Abend zwei neue Choreografien gezeigt. Dorion Weigmann hat für Fazit die Premiere besucht. Sie ist jetzt aus Paris zugeschaltet. Guten Abend, Frau Weigmann.
Guten Abend, Herr Rölke.
Es ist vielleicht eine spekulative Frage, die Sie wahrscheinlich auch ein bisschen spekulativ beantworten werden. Trotzdem möchte ich Sie stellen. Was mag denn Mats Eck dazu bewogen haben, seine Entscheidung rückgängig zu machen und auf die Bühne zurückzukehren?
Man kann vielleicht sagen, er hat sich wohl ein bisschen gelangweilt. Er hat, als er seine Werke damals zurückgezogen hat und gesagt hat, er wird nicht mehr choreografieren und auch nicht mehr inszenieren, erklärt, dass er seit 50 Jahren ununterbrochen gearbeitet habe und jetzt sei es einfach genug und er wolle mehr Freiheit haben. Und ich glaube, nach einem Jahr hat sich aber schon abgezeichnet, dass er diesen Entschluss für sich nicht dauerhaft umsetzen kann. Und Sie haben vollkommen recht, der Jubel war groß heute in der Pariser Oper, als er eben zum ersten Mal wieder zwei neue Stücke präsentiert hat.
Also um so ein bisschen der Langeweile zu entkommen, diese Rückkehr, sind ihm denn zwei aufregende Choreografien gelungen? Sie haben es gesagt, also der Applaus zumindest, der war schon mal ganz groß.
Ja, es ist ein wunderschöner Abend. Er beginnt mit einem Stück, das 1992 entstanden ist, der Carmen. Die geht nun ins Repertoire der Pariser Oper, ist also eine Wiederaufnahme. Und dann folgen zwei ganz neue Stücke. Ein wunderschöner Pas de Deux für die Chefin des Pariser Opernballetts Aurélie Dupont und den Tänzer Stéphane Bullion. Und ein ganz und gar eigenwilliger Bolero zu Ravel, der besetzt ist mit großen Teilen des Ensembles und dem Bruder von Mats Eck, Niklas Eck.
Als Ravels Bolero 1928 an der Pariser Oper uraufgeführt wurde, da kommentierte eine Zuhörerin diese Musik mit der Bemerkung, der Komponist ist verrückt. Und was diese Zuhörerin damals nicht wusste, Maurice Ravel saß angeblich neben ihr und er sagte, so zumindest die Überlieferung, Madame, Sie haben völlig recht. Spürt man denn in Ex-Choreografie auch so ein bisschen etwas von der Radikalität dieser Musik?
Ich glaube, weniger von der Radikalität, als dass Mats Eck etwas gelungen ist, was, glaube ich, ganz selten mit diesem Stück gelingt. Er hat es mit einer ganz großen Prise Humor versetzt, die darin besteht, dass wir auf eine komplett leergeräumte Bühne zunächst gucken. In der Mitte wird ein silberfarbenes Badewannenwasser aufgebaut und dann kommt von links ein Herr im weißen Anzug, das ist der Bruder von Mats Eck, Niklas Eck, der immer, fragen Sie mich bitte nicht wie oft, ich schätze mindestens 30 Mal, Wassereimer hinschleppt zu dieser Badewanne und die da reinkippt. Und während er das tut, begegnen ihm die Tänzer, die eigentlich fast wie Tiere in einem Garten sind. Die bewegen sich ganz organisch. Es ist eben nicht das, was es in der signaturhaften Inszenierung von Maurice Béjart war, erotisch aufgeladen oder lasziv, sondern es ist tatsächlich etwas, was total organisch einfach seinem Höhepunkt entgegengeht.
Eine leergeräumte Bühne. Wie sehen die Tänzer aus? Wie sieht die Szene aus?
Die Bühne ist tatsächlich bis auf die Brandmauern leer, bis auf die Badewanne in der Mitte. Und die Tänzer tragen schwarze, kurze Anzüge mit Hoodies, also mit Kapuzen. Und von oben kommen während des Geschehens Profile von Menschen herunter, die aus, ich denke mal, Stahl gemacht sind, die ganz verschiedene Arten von Mimik zeigen, was ein sehr, sehr schönes Bild auch ist für das, wie sich dieses Pariser Opernballett selber verändert hat, nämlich für die Diversität. Dafür steht dieser Abend tatsächlich auch. Man sieht eine ganz große Entwicklung in dieser Kompanie, die sehr lange Jahre doch auf der Stelle getreten hat.
Beschreiben Sie doch noch mal ein bisschen, Frau Weigmann, was Sie tänzerisch gesehen haben bei diesem Bolero. Also wie waren die Ensembles choreografiert?
Es sind nicht nur Ensembles, sondern Mats Eck löst es auf. Es sind Soli, es sind Duette, es sind Dreierkonstellationen und auch ganze Ensembles. Und es ist eigentlich die typische Sprache von Mats Eck, die wirklich auch sofort erkennbar ist, egal welches Stück man sieht. Es ist eine sehr erdige Bewegungssprache, die sehr oft von tiefen Positionen in den Knien ausgeht. Sprünge finden eigentlich, wenn überhaupt, dann sozusagen vom flachen Fuß auf den flachen Fuß statt, was eine ganz heftige Beanspruchung für den ganzen Körper ist. Gestreckt wird sehr häufig nach oben, eher in Diagonalen, also das heißt versetzt aus der Achse nach links und nach rechts. Und insgesamt entsteht auf diese Art und Weise ein Körperbild, was natürlich mit dem klassischen Ballett gar nichts mehr zu tun hat. Es gibt auch keinen Spitzenschuh darin, aber es ist eine ganz durchgeformte Körpersprache, die viel, viel erdiger und weniger transparent ist, viel dichter als das, was wir normalerweise im Ballett sehen.
Die zweite Choreografie, Frau Weigmann, hatten Sie auch angesprochen, Pas de Deux, Another Place mit Klaviermusik von Franz Liszt. Wie ist dieses Stück zu beschreiben?
Ja. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte eines Paares, das in einem permanenten Kommunikationsprozess ist, körperlicher Natur natürlich, und im Grunde genommen durch ganz verschiedene Stadien dieser Beziehung geht, zärtlich, streitend, ratlos, aber immer in diesem Gespräch bleibt. Und ich finde, wenn man eigentlich aus diesem Abend rausgeht, hat man ein ganz tolles Bild davon, wie sich unser Blick auf die Welt verändert hat, wie wir eben heute Paare angucken, nämlich nicht mehr als Mann, Frau und unverrückbar, jeder steht auf seinem Punkt, sondern es ist ein permanenter Aushandlungsprozess. Und das zeigt Mats Eck sowohl in diesem Another Place ganz großartig als auch in der Carmen.
Also diese etwas ältere Choreografie Carmen und dann die beiden Uraufführungen jetzt ganz aktuell von Mats Eck. Insgesamt ein schlüssiger Abend?
Absolut, absolut ein wunderbarer Abend.
Der 74-jährige schwedische Choreograf Mats Eck ist auf die Bühne zurückgekehrt und hat in der Pariser Oper im Palais Garnier zwei neue Choreografien gezeigt, außerdem noch eine ältere. Dorian Weigmann in Paris, vielen Dank.
Gern geschehen.
Schon seit längerer Zeit ist China ein Global Player in Sachen Film. Das merkt man unter anderem daran, dass vermehrt die Namen chinesischer Produktionsfirmen in den Abspänen von Hollywood-Filmen zu finden sind und auch, dass auf den Filmmärkten in aller Welt die Chinesen emsig einkaufen. Und dann gibt es noch ein internationales Filmfestival im eigenen Land in Shanghai. Dort konkurrieren gerade 15 Filme um den goldenen Kelch. Wie Cannes, Venedig oder Berlin handelt es sich bei dem Filmfestival in Shanghai um ein sogenanntes A-Festival mit einem internationalen Wettbewerb und internationalen Premieren. Anke Lewicke hat das Geschehen für uns in Shanghai verfolgt. Frau Lewicke, guten Abend.
Ni hao, guten Abend.
Beginnen wir doch mit einer Rückblende. Im Februar wurde der Film One Second des chinesischen Regisseurs Zhang Jimou aus dem Wettbewerb der Berlinale zurückgezogen. Offiziell wegen technischer Mängel. Manche mutmaßten allerdings auch, dass die Zensur dahinter stecken könnte. Zu Beginn des Festivals von Shanghai nun hat sich ein ähnlicher Vorfall ereignet. Was genau ist denn da passiert?
Es ist ein ziemlich angespanntes Jahr. Das merkt man hier auch an der Stimmung zum Hintergrund. Man steht kurz vor den Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag der Volksrepublik China. Es ist der 30. Jahrestag der Geschehnisse am Platz des himmlischen Friedens. Und da achtet man von offizieller Seite schon darauf, ob etwas ins Bild passt oder nicht. Und die Flagge der Nationalisten passt eben gerade nicht ins Bild. 800, der Film, der hätte Shanghai eröffnen sollen, geht auf eine wahre Begebenheit während des Sino-Japanischen Krieges im Jahr 1937 zurück. Und es ist schon so, dass die offizielle Geschichtsschreibung seit dem Tod von Mao anerkennt, dass auch die Nationalisten unter Chiang Kai-shek gekämpft haben. Dennoch möchte man gerade jetzt keinen Film sehen, in dem die Nationalisten die Helden sind, die sich für ihr Land geopfert haben. Deshalb geht man davon aus, dass es Probleme mit der Zensur gab. Manche sind sogar der Überzeugung, dass die Armee interveniert haben, Andere sagen wiederum, das Ganze sei doch nur eine Werbestrategie der Produktionsfirma, um den Film interessanter zu machen. Jedenfalls ist unklar, ob der Film 800, wie geplant, Anfang Juli hier in die Kinos kommt. Und der Film ist schon ein Prestigeprojekt. Also er hat 80 Millionen Dollar gekostet, ist auf IMAX-Kameras gedreht und er wird so ein bisschen als das chinesische Pendant zum großen Nach-Antikriegsdrama Dunkirk von Christopher Nolan gehandelt.
Wie wirkt sich denn, Frau Lewicke, wie wirkt sich denn so ein Ereignis auf die Stimmung des Festivals aus?
Naja, es gibt schon die ein oder andere Party abends auf den Dachterrassen der prunkvollen Gebäude am Bund. Und wenn man dann bei einem Glas Champagner näher ins Gespräch kommt, dann spürt man schon eine große Verunsicherung. Im März 2017 wurden die Verordnungen der Zensurbehörde zum Gesetz erklärt. Also das heißt zum Beispiel, wenn man seinen Film ohne das offizielle Logo, den Drachen zu Beginn, auf einem ausländischen Festival zeigt, macht man sich strafbar. Und es gibt jetzt noch keine Erfahrungswerte, wie diese Strafen ausfallen. Ist es eine Geldstrafe? Ist es Berufsverbot? Deshalb fühlen sich die Regisseure in die Ecke gedrängt. Manche überlegen sogar, ihre Firmen zu verkaufen, auch wenn sie durchaus einen internationalen Namen haben. Andere erklären einen dann wiederum, dass das auch alles viel Geld kostet. Man muss immer mit dem fertigen Film zur Zensurbehörde. Da muss man eine Szene rausnehmen, da muss wieder alles neu gemischt werden. Und dennoch gibt es auch so eine schöne Art von Geigenhumor, wie man mit der Situation umgeht. Es werden hier so Anstecknadeln mit dem offiziellen Logo, dem Drachen, verteilt. Naja, und wenn man die sich ansteckt, dann ist man eben eine offizielle Person.
Jetzt will China ja auch in der Filmbranche expandieren. Wie passen denn diese neuen Zensurmaßnahmen, von denen Sie sprechen, Frau Lewicke, wie passen die denn zu diesen wirtschaftlichen Zielen?
Wie in Berlin oder Cannes gibt es hier einen großen Filmmarkt, aber das sind fast ausschließlich hiesige Firmen. Aber das ist hier ja auch ein gigantischer Markt. Und es gibt nach wie vor eine Quote, also das heißt, es dürfen alljährlich nur 30 bis 40 ausländische Filme im Kino gezeigt werden. Aber es gibt sehr viele Online-Plattformen und die müssen bestückt werden. Deshalb kaufen die chinesischen Einkäufer auf Festivals quasi die Regale leer, ohne zu wissen, ob sie die Filme überhaupt zeigen können. Und das sind teilweise ganz extreme Kunstfilme. Da würde sich nie ein deutscher Filmeinkäufer dran wagen. Aber man wartet hier einfach ab. Auch diese Filme müssen durch die Zensur. Und gleichzeitig ist es ganz interessant, es gibt hier einen Projektmarkt und da lädt man dann gerne Filmemacher ein und Produzenten aus Ländern, wo die Filmindustrie vielleicht gerade eher nicht so gut läuft. Und so versucht man sich dann ein Standbein in diesen Ländern zu verschaffen, indem man da eben im Film investiert. Und während des Festivals gab es auch ein Produktionsabkommen zwischen China und Iran und da kann man gespannt sein. Also wie gesagt, die offiziellen chinesischen Filme brauchen das Drachenlogo und die offiziellen Filme im Iran, da steht dann immer im Namen des Gottes. Und da kann man sich natürlich fragen, wie die kommunistische Ideologie mit der Islamischen Republik Iran zusammengeht.
Das Filmfestival in Shanghai. Während des Festivals gingen in Hongkong Millionen von Menschen im Zuge einer großen Protestbewegung auf die Straße. Auch die meisten Hongkong-Filme sind mittlerweile ja Koproduktion mit Festlandchina. Wie könnten sich denn die aktuellen Entwicklungen und Ereignisse auf diese Zusammenarbeit auswirken?
Hongkong war ja lange Zeit die führende Filmindustrie in dieser Region und als das dortige Kino anfing zu kriseln, öffnete sich hier die Filmindustrie. Und es ist mittlerweile so, dass alle größeren Hongkong-Produktionen, also auch etwa die von Wong Kar-wai, der ja der bekannteste Regisseur aus Hongkong ist, mit Geld hier vom Festland gedreht werden. Also das heißt, Hongkong hängt im gewissen Sinne am Tropf vom Festland. Und als es vor einigen Jahren die Yellow Umbrella-Bewegung gab, schlossen sich einige prominente Schauspieler und Schauspielerinnen aus Hongkong an. Und plötzlich sind die von der Leinwand verschwunden. Also man hat sie bei keiner Koproduktion mehr gesehen. Nun, bei den letzten Protesten in Hongkong hat sich auch die Filmbranche geäußert. Etwa die Regisseursgilde und man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Und es wird ja auch nicht direkt von oben gelenkt. Also um mal jetzt kurz nach Taiwan zu blicken, dort gibt es im Herbst immer ein großes Filmfestival und man verbietet jetzt nicht, dass man dorthin fährt, sondern es wird dann gleichzeitig ein großes Filmevent hier in China installiert, bei dem sich eben die chinesischen Filmschaffenden sehen lassen sollten.
Sie sind, Frau Lewicke, in China, in Shanghai, deswegen auch noch eine allgemeinere Frage. Welchen Stellenwert hat denn das Kino überhaupt in China? Ist das Festival gut besucht? Wie kommt das an?
Nach wie vor boomt das Kino in China. Es ist eines der Hauptfreizeitvergnügen. Gerne schaut man sich auch US-amerikanische Produktionen an. Überall hängen hier die Plakate von Men in Black. Und was das Festival betrifft, im Nu sind die Karten online verkauft. Über die sozialen Medien informiert man sich, welche Filme schon auf anderen Festivals gelaufen sind. Und natürlich ist man auch daran interessiert, die Filmemacher im Anschluss nach der Vorführung zu treffen, Fragen zu stellen. Also es ist schon so, dass das Kino, ganz pathetisch gesagt, dann einfach dazu beiträgt, in Kontakt, in den Austausch mit anderen Kulturen zu treten.
Morgen Abend geht das Filmfestival in Shanghai mit der Verleihung der Goldenen Kelche zu Ende. Für uns war beim Festival in Shanghai Anke Lewicke. Vielen Dank.
Sehr gerne und tschüss.
Es gibt 5 Kernaufgaben für Museen: Sammeln, bewahren, forschen, ausstellen und vermitteln. Wenn wir kurz nur über die erste Aufgabe nachdenken, dann stellt sich die Frage, was bedeutet es denn, wenn Museen sammeln und sammeln und sammeln? Ein solches Wachstum stößt über kurz oder lang an Grenzen. Und was kann man dagegen tun? Entsammeln, das wäre ein radikales Stichwort. Entsammeln, das hieße weggeben, verkaufen oder sogar auch wegwerfen. Oder aber die Sammlung zumindest immer mal wieder neu ausstellen, zusammenstellen, präsentieren. Auch das ist ja eine Kernaufgabe der Museen, das Ausstellen. In den Depots schlummern viele Schätze, sie ab und zu neu darzustellen, dem Publikum zu präsentieren, das kann ja durchaus sinnvoll sein. Das wiederum bedeutet, Kunstwerke vielleicht auch ins Depot zu verbannen. Das Volkwang-Museum in Essen präsentiert seit diesem Wochenende seine Sammlung neu. Was die Museumsmacher dazu bewogen hat, welche Ideen sie umgesetzt haben und vor allem, wie die Museumsbesucherin, der Museumsbesucher die Kunst neu erlebt, darüber möchte ich nun mit Peter Gorschlüter sprechen. Er ist Direktor des Volkwang-Museums und jetzt am Telefon. Herr Gorschlüter, schönen guten Abend.
Einen guten Abend.
Aus welchem Impuls heraus haben Sie denn die Sammlung neu präsentiert?
Es gibt im Prinzip 3 Impulse sogar. Wir leben heute in einer Zeit, in der wir zunehmend nonlinear, nicht hierarchisch, sondern vernetzt kommunizieren. Und es ist eine Zeit, in der wir uns als Museum auch die Frage stellen müssen, wie weit die chronologisch erzählte Kunstgeschichte aus einer meist westlichen Perspektive noch die einzige gültige Erzählweise ist. Und sie ist es natürlich nicht. Wir haben uns also hier im Team tief in die Augen geblickt vor einigen Monaten und gesagt, wir wollen anders erzählen, wir wollten multiperspektivisch erzählen. Ein zweiter Impuls ist unser eigener Gründungsgedanke, der Volkwang-Gedanke, den Karl-Heinz Osthaus vor über 100 Jahren geprägt hat. Und er hatte die Idee, Kunst und Leben zu vereinen und einen Dialog zu schaffen zwischen den künstlerischen Sparten, zwischen den Epochen und den Kulturen. Und diesen Gründungsgedanken nehmen wir auf und betrachten ihn aus einer zeitgenössischen Perspektive.
Das war der zweite Impuls. Und dann hatten Sie noch einen dritten erwähnt, Herr Gorschlüter.
Ja, der dritte ist, dass unsere Sammlung ein Alleinstellungsmerkmal hat. Oder man müsste eigentlich sagen, mehrere Alleinstellungsmerkmale. Das Herzstück ist sicherlich die Sammlung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der Gemälde und Skulpturen. Aber wir haben eben auch eine Weltkulturensammlung, die die Jahrhunderte, Jahrtausende und die Kulturen umfasst. Wir haben das größte deutsche Plakatmuseum mit 350.000 Plakaten in der Sammlung. Wir haben eine sehr, sehr große fotografische Sammlung, eine der bedeutendsten in Deutschland. Und dieser Impuls war auch zu sagen, wir wollen die Medien, die unterschiedlichen Sammlungsbereiche miteinander in Dialog bringen.
Besonders spannend scheint mir ja der erste Aspekt zu sein, den Sie genannt haben. Nicht mehr chronologisch, sondern multiperspektivisch, wie Sie es genannt haben. Was muss ich mir darunter genau vorstellen?
Ja, in fast allen Räumen, es sind 24 Räume, die wir nach Themen sortiert haben, kommt dieser Dialog zustande zwischen den unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen, auch zwischen Werken aus unterschiedlichen Epochen und Stilen. Und wir sind so vorgegangen, jeder Raum geht von einem einzelnen Werk aus der Sammlung aus. Das können berühmte Gemälde sein, wie die Liese mit dem Sonnenschirm von Renoir oder Nelly in Blumen von Otto Dix. Das können aber auch überraschende Werke sein, wie ein undatiertes Objekt aus dem chinesischen Kulturkreis mit dem Titel Symbol der Erde oder zum Beispiel die legendäre Plakatkampagne der Deutschen Bundesbahn von 1966. Alle reden vom Wetter, wir nicht.
Also 24 Räume und jeweils im Mittelpunkt ein Hauptwerk, um das herum Sie dann weitere Werke gruppieren?
Richtig. Von den einzelnen Werken entspinnen sich Erzählfäden, die in die unterschiedlichsten Richtungen führen. Zum Beispiel den ersten Raum, den Sie betreten. Vom Weiten sehen Sie bereits Auguste Rodins Eva, eine lebensgroße Bronzeskulptur, die Rodin gestaltet hat. Er zeigt Eva dort im Moment kurz nach dem Sündenfall, also im Moment der Menschwerdung. Und wenn Sie sich dieser Skulptur nähern, dann rückt von rechts das große, abstrakte, tiefschwarze Gemälde von Barnett Newman in den Mittelpunkt mit dem Titel Der gefesselte Prometheus. Also hier in diesem ersten Raum geht es zum Beispiel um die Idee der Menschwerdung, des Ursprungs der Zivilisation, aber vielleicht auch um den Moment des Künstlerwerdens, des Momentes, dass die Kunst in die Welt kommt.
Sie sprechen von Erzählfäden, modern oder modisch ausgedrückt würde man vielleicht auch von Narrativen sprechen. Das heißt, Sie erzählen da eine Geschichte und die bekommt der Besucher, die Besucherin mit.
Ja, es ist durchaus assoziativ und manche Räume sind sozusagen offensichtlicher, weil sie zum Beispiel motivisch geprägt sind. Zum Beispiel gibt es einen Raum, der von dem Doppelbildnis handelt, in dem ausschließlich Doppelbildnisse aus den unterschiedlichen Epochen, aus der Malerei, aus der Fotografie, aus der Skulptur zu sehen sind. Das sind sicherlich Räume, die sich auf den ersten Blick erschließen. Und andere Räume, die sind vielleicht etwas komplexer, weil sie entweder einen thematischen Faden haben, einen Zusammenhang oder aus der Kunstgeschichte schöpfen.
Einheit von Leben und Kunst, das war ja das Stichwort Folkwang-Idee. Was bedeutet denn diese Einheit jetzt konkret auch bei dem Gedanken, diese Sammlung neu zu strukturieren?
Ja, die meisten Räume setzen den Menschen in den Mittelpunkt. Das war uns ganz wichtig. Wir leben in einer Zeit, in der man von Transhumanismus oder Posthumanismus spricht, in einer Zeit, in der Mensch immer mehr aus dem Mittelpunkt rückt. Und ich denke, das Museum ist ein Ort, in dem wir die zentralen Fragen des Menschseins uns stellen müssen. Kunst ist immer noch von Menschen für Menschen gemacht und diesen Fragen gehen wir nach und immer wieder versuchen wir die Brücke zu schlagen. Wie steht der Mensch eigentlich zu den Entwicklungen, seien sie gesellschaftlicher Art oder auch künstlerischer?
Ein Satz auch zu dem Titel dieser Neupräsentation, Neue Welten. Das ist bewusst natürlich gesetzt, dieser Plural. Also das ist auch dieses Multiperspektivische, was Sie damit ansprechen, mit dem Titel schon.
Das schwingt da sicherlich mit. Wenn man den Begriff Neue Welt sich anhört, dann denkt man vielleicht ursprünglich zunächst mal an Amerika, an das Land der freien Individualitätsentfaltung, an das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber wenn wir heute in den Medien die Nachrichten hören, jeden Tag, hat sich dieses Bild längst in ein Gegenteil verkehrt. Also ist dieser Titel durchaus doppeldeutig ambivalent gemeint, denn die neuen Welten stehen nicht mehr nur für das Heilsversprechen und für eine bessere Zukunft, sondern durchaus auch für alle Probleme oder Transformationen, vor denen der Mensch steht.
Die Neupräsentation im Museum Folkwang in Essen hat gestern begonnen mit einem großen Sommerfest. 24 Stunden, um 18 Uhr ging es gestern los. Und ich habe gelesen, da gab es auch so eine Taschenlampführung, der Museumsbesuch. Also ein bisschen auch als Event. Gehen Sie mit der Vermittlung der Kunst auch einen neuen Weg? Das Vermitteln gehört ja auch zu den Kernaufgaben der Museen.
Sicherlich. Es war ein sehr offener Event, ein Bürgerfest, könnte man sagen, mit zahlreichen Aktivitäten. Aber vor allen Dingen war es für uns wichtig, ein deutliches Zeichen zu setzen mit dieser neuen Sammlungspräsentation, auch ein Zeichen für die Öffnung des Hauses, das Museum durchlässiger und zugänglicher zu gestalten.
Also wer glaubt, bislang das Museum schon zu kennen, der muss jetzt auf jeden Fall wieder reingehen, weil er ein neues Museum erlebt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also es gibt selbst für Besucher, die seit vielen Jahren das Museum besuchen, sehr, sehr viele neue Entdeckungen zu machen. Nicht nur neue Werbung, sondern auch Werke, die wir aus den Depots geholt haben. Es gibt aber vor allen Dingen eben diese neuen Zusammenhänge, diese Konstellationen, diese Themen und selbst für alteingesessene Museumsbesucher sehr, sehr viele Überraschungen.
Neue Welten, das Folkwang-Museum Essen präsentiert seine Sammlung neu. Peter Gurschlüter war das, der Direktor des Museums. Herr Gurschlüter, Dankeschön.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der frühere Checkpoint Charlie, einer der größten Touristenmagneten Berlins, soll schöner werden. Dort, wo sich nach dem Mauerbau 1961 amerikanische und sowjetische Panzer gegenüberstanden, gibt es heute eine Mischung aus Geschichtsvermittlung und Touristennepp. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat nun den ersten Bebauungsplanentwurf für zwei Areale an dem früheren Grenzübergang auf der Friedrichstraße vorgestellt. Demnach sollen dort ein Museum des Kalten Krieges und Sozialwohnungen entstehen. Die Senatsverwaltung möchte, dass der Bebauungsplan am 1. Februar 2020 festgesetzt wird. Dann läuft eine Veränderungssperre für die Areale aus. Der private Investor Trockland wollte sich nicht äußern. Ursprünglich wollte er auf Teilen des Areals ein Hotel bauen. Diese Pläne waren umstritten. Nach jahrelangem Rechtsstreit hat ein Gericht in Uruguay den Verkauf eines Bronzeadlers vom deutschen Kriegsschiff Admiral Graf Spee angeordnet. Das Verteidigungsministerium soll die Skulpturen innerhalb von 90 Tagen veräußern und die Hälfte der Einnahmen den Unterzeichnern des Bergungsvertrags überlassen. Das Panzerschiff war 1939 vor Uruguay im Rio de la Plata gesunken. Der 2,80 Meter hohe und 350 Kilogramm schwere Reichsadler vom Heck war 2006 von einem privaten Unternehmen geborgen worden. Die Bundesregierung hatte einen Verkauf des Adlers auf dem freien Markt zu verhindern versucht. Sie will nicht, dass die Bronzeskulptur für die Verherrlichung der NS-Herrschaft missbraucht wird. Berlin würde den Reichsadler am liebsten in einem Museum sehen. Der britische Sänger und Komponist Elton John ist in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron verlieh dem 72-Jährigen die höchste Auszeichnung des Landes im Élysée-Palast. Er würdigte dabei unter anderem das Engagement des Popstars gegen AIDS. Der Sänger erklärte, ihn verbinde eine große Liebesaffäre mit Frankreich.
Die Kulturnachrichten waren das von und mit Nora Hofbauer. Vorhin haben wir hier in Fazit über das Folkwang-Museum in Essen gesprochen, das eine Sammlung neu präsentiert. Und es zeigt sich dort, dass bekannte Werke durch eine neue Umgebung, einen geänderten Kontext, zumindest teilweise neu gesehen werden können. Ein neues Erlebnis für die Betrachterin. Über neue Erlebnisse für Hörer wollen wir nun sprechen. Und diese neuen Klangerlebnisse, die stellen sich beim Chopin-Festival in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe ein. Dort erklingen nämlich historische und moderne Instrumente im selben Konzert. Über die Idee des Festivals, die Klangunterschiede, über die Auswirkungen auf die Interpretation, werde ich nun mit Hubert Rutkowski sprechen. Er ist Klavierprofessor an der Hamburger Musikhochschule und künstlerischer Leiter des Festivals. Er ist jetzt am Telefon. Herr Rutkowski, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Ort des Festivals ist nicht zufällig gewählt. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe hat auch eine Instrumentensammlung. Einige der historisch sehr wertvollen Instrumente, die erklingen bei dem Festival. Was macht denn den Reiz aus, für einen Pianisten solch ein altes Instrument zu spielen?
Ja, das ist eine besondere Klangreise und kann man sagen back to the roots, weil das ist nicht eine Standardsituation und das ist nicht selbstverständlich, dass die modernen Pianisten auf alten Instrumenten spielen, und diese Richtung hat sich jetzt in den letzten Jahren verstärkt und entwickelt sich, und das ist natürlich unglaublich wichtig für uns Musiker, die Musik zum Beispiel von Chopin auf den Instrumenten aus der Chopin-Zeit zu spielen, wie zum Beispiel auf einem Pleyelflügel oder Erard oder Brodut, alle diese Instrumente haben wir hier im Museum, und das ist natürlich eine interessante Erfahrung. Die Pianisten lernen, wir alle, wie kann man auf diesen Instrumenten spielen, wie das damals geklungen hat und im Kontext oder im Wettbewerb mit dem Spielen auf den modernen Instrumenten. Und das ist genau das Konzept des Festivals, dass wir diese Klangwelten vergleichen und wir schicken diese Instrumente in einen Wettbewerb, und natürlich wir fragen auch unser Publikum, für welches Instrument das Herz schlägt.
Historische Instrumente, die haben ja eine andere Mechanik in der Tonerzeugung. Ist das auch eine besondere Herausforderung für die Spieler? Benötigt man zum Beispiel mehr oder weniger Kraft?
Absolut. Es ist komplett andere Mechanik, wenn wir über einen Brodmann-Hammerflügel aus dem Jahre 1815 sprechen. Das ist eine Wiener Mechanik, wo muss man unglaubliche Kontrolle haben und mehr mit den Fingern spielen und weniger mit dem Gewicht, was der Fall bei einem modernen Flügel ist. Also die technische Spielweise ist ganz anders und vor allem der Klang ist anders. Also die klanglichen Möglichkeiten, die dynamische Amplitude, die Farben, die Kontraste, die gestalten sich ganz anders. Die Klang hat viel mehr Intimität. Man kann unglaubliche Pianissimi erzeugen, was auf den modernen Flügeln nicht so einfach geht. Also das ist faszinierend. Man kann sagen, dass wir die alten Klänge neu erleben, obwohl das keine neuen Klänge sind.
Wir haben hier ein Klangbeispiel, mit dem wir, glaube ich, zumindest etwas verdeutlichen können, worum es geht. Aufgenommen beim Chopin-Festival im vergangenen Jahr. Der Pianist Tobias Koch hat die Mazurka A-Moll Opus 7 Nummer 2 von Frédéric Chopin gespielt, und zwar auf einem Broadwood-Flügel aus dem Jahre 1841. Wir hören den Anfang dieser Mazurka und wir hören, wie weich und rund dieses Instrument klingt, so wie Sie es, Herr Rutkowski, eben ja auch schon besprochen haben. Eine Mazurka von Frédéric Chopin, der Anfang, gespielt auf einem historischen Flügel, einem Broadwood-Flügel von 1841. Herr Rutkowski, wie würden Sie denn diesen Klang, den wir da gerade gehört haben, beschreiben? Ist er einfach nur leiser, runder oder wie kann man das charakterisieren?
Also der Klang hat eine besondere Deklamation und gleichzeitig eine singende Qualität und ist viel durchsichtiger und transparenter als den Klang des modernen Instrumentes. Viel präziser und dadurch kann man sozusagen mehr deklamieren und sprechen auf diesen Instrumenten. Im Vergleich mit den modernen, das sage ich immer ein bisschen, dass der Klang des modernen Flügels ist viel mehr rund und ist voll und alle diese Register, wenn man besonders das Pedal benutzt, mischen sich viel mehr. Und auf diesem alten Flügel, in dem Fall auf diesem Broadwood, kann man sehr deutlich alle Register und alle Schichten dieses Stückes hören, sowohl die linke Hand und die rechte Hand. Und das bleibt immer sehr transparent und klar.
Bei modernen Flügeln sind die Saiten ja über Kreuz gespannt, um eine stärkere Spannung auch zu erzielen. Bei einem Broadwood-Flügel, glaube ich, sind die Saiten ja noch parallel gespannt. Die tiefen Saiten links, die hohen Saiten rechts. Hat das auch klangliche Auswirkungen?
Natürlich, also das ist die Hauptsache. Die modernen Instrumente, die sind für große Konzertsäle gebaut und damals war das nicht der Fall. Das war alles für die alten Instrumente wie Broadwood oder Player, die wurden für intime Räumlichkeiten gebaut und durch diese geradeseitige Konstruktion auch jede Oktave, jede Lage in diesem Instrument hat einen anderen Charakter und andere Farbe im Vergleich mit dem modernen Flügel. Alle Register sind egalisiert und ich möchte jetzt nicht das historische oder moderne sozusagen favorisieren, aber das ist so, das moderne Instrument ist manchmal zu perfekt und zu egalisiert und dadurch die Charakteristik von jeder Lage ist nicht so deutlich wie bei einem, zum Beispiel in dem Fall Broadwood-Flügel.
Irgendwann kommt ja nach der Beschreibung, und Sie haben das ja jetzt beschrieben, Herr Rutkowski, irgendwann kommt dann auch die Frage nach dem Urteil, gewissermaßen die Gretchenfrage, passen historische Instrumente besser zur historischen Musik? Sie haben eben gerade gesagt, naja, so eindeutig kann man das wahrscheinlich gar nicht sagen.
Musik ist so eine unglaubliche Sache, dass es gibt keine Richtung. Es gibt nicht nur eine Möglichkeit. Es gibt mehrere unendliche Möglichkeiten, etwas zu interpretieren und zu gestalten. Und das ist wirklich auch eine Geschmackssache. Und deswegen bei unserem Festival, wir führen auch eine interaktive Aktion. Und wir fragen unser Publikum, welches Instrument besser gefällt, ob sie ein historisches Instrument oder ein modernes bevorzugen. Und diese Referenzen sind sehr, sehr unterschiedlich. Genau so kann unglaublich schön auf einem alten Flügel etwas klingen als auf den modernen. Und natürlich, alte Flügel haben ihre Nachteile auch, weil die haben die dynamischen Möglichkeiten im Fortissimo, vor allem Dynamik, sind etwas begrenzt. Deswegen solche Stücke wie Bemol-Sonata von Chopin oder Azur-Polonaise, da hört man schon, dass Chopin wahrscheinlich schon viel weiter gedacht hat und gestern zum Beispiel Janusz Oleniczak bei seinem Konzert gesagt hat, dass Chopin eigentlich schon für das moderne Instrument komponiert hat.
Sie befragen also auch das Publikum, Herr Rutkowski,
ja,
wollen wissen, wie das ankommt, die Musik. Gibt es da schon sowas wie eine Hochrechnung? Wem gehören die Sympathien, den alten Instrumenten oder den neuen? Oder kann man das noch nicht so sagen?
Ja, also ich kann nur Ihnen sagen, das Ergebnis aus dem ersten Festival 2018, das ist sehr interessant, dass ca. 50% der Zuhörer haben sich für historische Instrumente entschieden und andere 50% für die moderne. Das heißt, es ist nicht eindeutig, es ist halb-halb und ich bin gespannt, wie das nach diesem Festival wird, weil wir dieses Jahr Shigeru Kawai haben. Wir haben beim Abschlusskonzert Steingräberflügel als modernes Instrument. Also das ist jetzt ein anderes Konzept. Letztes Jahr hatten wir Steinway-Flügel. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieses Jahr sich das erstellen wird.
Bis zum 25. Juni dauert dieses Chopin-Festival im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Hubert Rutkowski war das Klavierprofessor in Hamburg und künstlerischer Leiter des Festivals. Herr Rutkowski, Dankeschön.
Vielen Dank.
Joseph Conrad hat 1899 in seiner Erzählung Herz der Finsternis den Fluss Kongo als eine Schlange bezeichnet, die es zu bekämpfen gelte. Der Fluss war enorm wichtig für die koloniale Ausbeutung, entsprechend auch die Anstrengung, ihn zu beherrschen, die Sicht der Kolonisatoren. Jetzt hat eine fünfköpfige kongolesisch-deutsch-österreichische Theatertruppe die Perspektive mal umgedreht. Fluss im Bauch heißt der Abend, ein Projekt des Goethe-Instituts Kinshasa in Kooperation mit dem Schauspielhaus Wien und dem Nationaltheater in Mannheim. In der kommenden Woche ist die Produktion in Wien und Mannheim zu sehen. Martin Thomas Besel war bei den Aufführungen bereits in Kinshasa dabei.
Ein Kulturzentrum am Rande von Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Hier hat die österreichische Regisseurin Carina Riedl innerhalb von 2 Monaten eine Theaterproduktion erarbeitet, mit Profis aus dem Kongo und aus Europa. Gespielt, gesungen und performt wird abwechselnd auf Deutsch und Französisch. Fluss im Bauch, französisch Le Fleuve dans le Ventre, ist ursprünglich ein buchlanges Gedicht des in Österreich lebenden kongolesischen Schriftstellers Fiston Mwanza Mujila. Die Auseinandersetzung eines Kongolesen und Weltbürgers mit dem geschichtsträchtigen Kongo-Fluss.
Es ist eine Sammlung von Gedichten im Grunde, von ganz verdichteter Sprache, von poetischen Texten und es ist sehr fragmentarisch. Es gibt sehr, sehr viele thematische Stränge darin. Es gibt sehr persönliche, sehr intime Texte. Es gibt sehr politische, sehr gesellschaftlich interessante und relevante Texte. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, die Spieler bereits in der Vorbereitung sehr stark einzubinden und sie zu fragen, welche Stränge interessieren euch?
Einer dieser 5 Spieler ist Dorin Moka, Tänzer und Choreograf.
Mon personnage, il est assez connecté à la...
Meine Rolle hat viel mit meiner Erfahrung als Künstler und Bürger des Kongo zu tun. Es geht um Fragen im Zusammenhang mit Sexualität, Gender, Akzeptanz und Identität, aber auch mit der Gesellschaft und deren Erwartungen an einen Menschen. Was bedeutet es, Kongolese und anders zu sein, Kongolese und schwul zu sein oder Kongolese, Tänzer und schwul zu sein? Diese Fragen stelle ich mir auch als Künstler, weil sie definieren, wer ich bin.
Auch die Schauspielerin Dada Kahindo ist Teil des Ensembles. Sie betreibt in Kinshasa eine Vernetzungsplattform für Kunstprojekte. Die Szene im Kongo beschreibt sie als eine der lebendigsten Afrikas. Doch staatliche Unterstützung fehlt.
Viele Theateraufführungen und Ausstellungen müssen bei freiem Eintritt stattfinden. Die Künstler können also nicht von ihrer Arbeit leben. Das schwächt die Szene.
Projekte wie Fluss im Bauch sind auf Unterstützung von außen angewiesen. Hier etwa durch das Goethe-Institut und den Co-Produktionsfonds Turn. Die Idee zu dem Projekt kam Carina Riedl 2016. Sie bereiste den Kongo zur Vorbereitung auf eine Bühnenfassung des Joseph Conrad-Romans Herz der Finsternis. Damals wie jetzt dabei die Dramaturgin Kerstin Grübmeier.
Das ist in Afrika immer dieses Thema weißer Mann vor schwarzer Kulisse. Diese koloniale Metapher. Und was Fiston macht, ist ja, den Fluss aus einer kongolesischen Perspektive zurückzuerobern. Zu sagen, das ist mein Fluss, der ist in meinem Bauch. Den habe ich gefressen und scheiße und kotze und gebäre ihn wieder aus.
Einige Meter von diesem Fluss entfernt finden nach einigen Verschiebungen wegen politischer Unsicherheit am Ende 2 strapaziöser Probenmonate mit Hitze und Stromausfällen nun tatsächlich Aufführungen statt. Mitten in der Regenzeit. Da muss schon mal eine Aufführung unterbrochen werden, wenn es plötzlich unübertönbar auf das Blechdach herunterprasselt. Das Publikum ist weiß und schwarz, alt und jung, teils aus dem etwas reicheren Regierungsviertel mit dem Bus angereist, aber auch Neugierige aus dem Umfeld des dezentralen Spielorts finden sich ein. Und sind zufrieden.
Ja, eine sehr gute Aufführung, das hätte ich nicht erwartet. Das Stück ist sehr stark und regt zum Nachdenken an.
Nachzudenken gilt es schließlich bei aller postkolonialen Rückeroberung auch über ein Dilemma, dessen sich die Regisseurin durchaus bewusst ist. Sie ist selbst weiße Europäerin.
Naja, das kann ich nicht ändern. Das ist die Conditio sine qua non. Für mich ist es so relevant, daran zu erinnern, dass Europäer da vor 100 Jahren 12 Millionen Menschen umgebracht haben und dass die Folgen davon jeden Tag in 12 Millionen Körpern in Kinshasa herumlaufen nach wie vor. Was ich dazu tun kann, dieses Thema zu einem Thema zu machen, will ich einfach gerne tun. Und ob das gelingt oder gut gelingt, das bitte ich dann andere zu beurteilen.
Sagt die Regisseurin Carina Riedl in unserem Bericht aus Kinshasa von Martin Thomas Pesel. Fluss im Bauch ist am Dienstag und Mittwoch in Wien zu sehen, am Schauspielhaus dort und am kommenden Wochenende im Nationaltheater in Mannheim. Und hier nun in Fazit der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki.
Auch dieser Sommer, so schaut es aus, wird wieder groß und bunt. Das lasen wir im Berliner Tagesspiegel. Mit viel entblößter, sehr bunter Haut, beschrieb Peter von Becker, was uns nun erwartet, wenn beim heftigen Sonnenschein unsere Mitmenschen so viel Haut zeigen, wie ihnen nur möglich ist. Tätowierungen, wo man nur hinguckt. Heute ist das Tattoo längst keine Botschaft der Außenseiter mehr. Es ist eine, zumal von den digitalen Netzwerken verstärkte Mode der Massen, stellte Peter von Becker fest. Fast will es so scheinen, als habe dem bürgerlichen Mittelstand die Lust am eigenen Schmerz erfasst. Denn zum Tätowiertsein gehört, je nach Umfang, auch allerhand Masochismus. Und es gehört offenbar reichlich jugendliche Unbekümmertheit dazu, um es einmal sehr diplomatisch auszudrücken. Wer in jüngeren Jahren seinen Körper so großflächig mit Tätowierungen überzieht, hat später kaum noch die Chance zu grundlegenden Veränderungen, außer um den Preis unzähliger Laserbehandlungen mit bis zu fünfstelligen Kosten, die keine Krankenkasse bezahlt. Vergessen wir aber nicht, was wir von unserer Jugend so alles lernen können. Die Jüngeren wissen, welche Welt sie erben wollen, stand in der Tageszeitung Taz zur freitäglichen Protestbewegung Fridays for Future, mit der wir alle wachgemacht werden sollen für die Folgen der Klimaveränderung. Viele aber interessiert dabei vor allem, dass die jungen Menschen dafür die Schule schwänzen. Statt über Präsenzzeiten und Schulleistungen zu diskutieren und zu staunen, könntet ihr die Sorgen und Forderungen der Streikenden auch einfach ernst nehmen, verlangte da Belinda Grasnick in der Taz. Was nützt es, in Bildung zu investieren, wenn der Planet wegstirbt? Hieß es in der Süddeutschen Zeitung. Unsere Welt, die Art, wie wir Menschen in westlichen Industrieländern leben, ist verloren, meinte Philipp Bovermann. Es ist Zeit, sich von ihr zu verabschieden. Manchem hilft dabei auch ein Blick zurück in alte Zeiten, etwa in die der Romantik mit den Werken eines Clemens von Brentano und den verstörenden Bildern eines Caspar David Friedrich. Sie betrieben eine Umwertung der Werte. Sie veränderten die kulturellen Muster. Die ungezügelten Weiten des Meeres, die einen zu verschlucken scheinen, oder die Berggipfel, die man lange als abstoßende Ruinen der Schöpfung betrachtet hatte, galten mit einem Mal als verlockend, rief uns die Wochenzeitung Die Zeit in Erinnerung. Nichts also wäre für die Klimawende produktiver, als es den Romantikern gleichzutun und im Schrecken eine ungeahnte Schönheit aufzutun, ermunterte uns Hanno Rauterberg und erwähnte als Vorbild das Video des YouTubers Rezo. Es ist auch der Spaß an der Inszenierung. Es ist das quietschig derbe Sprechen. Es ist die Ästhetik, die aus dem Schrecken ein Faszinosum macht. Ein Politiker, der deutliche Worte gesprochen hat, wurde ermordet von einem Rechtsextremisten, wie die Ermittlungsbehörden vermuten. Die rechtsextremen Kreise, die zuvor gegen Walter Lübcke gehetzt hatten, jubilierten nun über seinen Tod, erinnerte Gustav Seibt in der Süddeutschen an das, was in digitalen Zeiten sich ergießen kann, wenn ein aufrechter Mann wie der Regierungspräsident von Kassel zur Hassfigur bei den Feinden der Demokratie wird. Wenn Politiker vor Ort bedroht, gar ermordet werden, wenn die Grundvoraussetzung der Ordnung, das staatliche Gewaltmonopol herausgefordert wird, dann ist es Zeit für eine Solidarität, die sich nicht im Symbolischen erschöpft, forderte Gustav Seibt. Der unangefochtene Referenzrahmen für die brutale Störung des bürgerlichen Friedens in Deutschland, meinte die Taz, bleibe immer die Rote Armee-Fraktion mit ihren Terrorattentaten. Auch gut 26 Jahre nach dem letzten ihr zugeschriebenen Anschlag. Daniel Kretschmer fragt da, aber warum im selben Zeitraum, seit dem Frühjahr 1993, zählt die Amadeo-Antonio-Stiftung mehr als 140 Todesopfer rechter Gewalt? Die Tageszeitung Die Welt brachte die Gedanken eines ehemaligen Aktivisten der Roten Armee-Fraktion. Das Attentat ist die menschlich niedrigste Form der gewaltsamen politischen Auseinandersetzung, schrieb der Schauspieler und Autor Christoph Wackernagel, der sich einst während seiner Haftstrafe vom linksextremistischen Terrorismus lossagte. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem die CDU geschlossen verkündet, wir heißen alle Lübcke, verlangte er. Und über die Frage des möglichen Einzeltäters zu diskutieren, lenkt von der Frage ab, welches Denken brachte ihn zu dieser Tat? Christoph Wackernagels Antwort: Er lebt in dem Wahn, auf der Welle eines Zeitgeists zu schwimmen, der diese Tat legitimiert. Auch und gerade der Einzeltäter ist ausführendes Organ einer geistigen Haltung. Die Frage nach dem Einzeltäter ermöglicht den Betreibern dieser geistigen Haltung, ihre Verantwortlichkeit dahinter zu verstecken. Nicht verstecken will sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, wenn es um all die Hassbotschaften im Internet geht. Nicht Zuschauer, sondern Akteur zu sein, stellt sich Claudius Seidel vor. Ein Kommunalpolitiker zum Beispiel, der auf Personenschutz keinen Anspruch hat. Seit Walter Lübcke erst bedroht und dann tatsächlich ermordet wurde, muss man jeden Tweet und Post dieser Art beim Nennwert nehmen und entsprechend verfolgen und bestrafen.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Klaus Bukatzki. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.